Ich lese die Verse 13 bis 21, aber nochmal zum besseren Verständnis die Verse 11 und 12 hinzu. Nach dem Vorsatz von der Welt her, welche er bewiesen hat in Christo Jesu, unserem Herrn, durch welchen wir haben Freudigkeit und Zugang in aller Zuversicht, durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet, um meiner Trübsal willen, die ich für euch leide, welche euch eine Ehre sind. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne durch den Glauben in euren Herzen und ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, auf dass ihr begreifen mögt mit allen Heiligen, welches da sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe, auch erkennen die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es geht hier in diesem Abschnitt um die Aufnahmefähigkeit, die Fülle der Segnungen beziehungsweise den Reichtum Gottes, den er für seine Gemeinde bereitet hat, einzunehmen. Dieser Reichtum ist nicht nur vorhanden, sondern er muss auch eingenommen werden wollen. Und die Befähigung dazu zum Einnehmen soll in unserem Herzen sein. Gemeinde Jesu stehen nicht nur an dem Werk des Herrn nach ihrer Bekehrung, das heißt also die Bekehrung und Wiedergeburt ist dann nicht der Abschluss des neuen Lebens, sondern der Beginn. Es ist der Ausgangspunkt, um die Herrlichkeit des Sieges Jesu erkennen zu können. Das wissen wir durch das eigene Leben. Wenn sich jemand bekehrt hat und wiedergeboren ist, dann fängt er an zu staunen. Worüber? Dass er plötzlich seine Unarten überwinden kann. Das konnte man vorher nicht. Vorher musste man den Unarten immer wieder leben. Man fand es nicht gut. Andere fanden es schon gar nicht gut, weil sie dadurch belastet wurden. Aber selber kriegte man das nicht in den Griff. Jetzt aber, durch die Hinwendung zu Jesus Christus, die Wiedergeburt im Heiligen Geist, das Bittgebet jetzt umgewandelt zu werden, sind Dinge möglich geworden, die vorher nicht möglich waren. Und es ist gut, wenn die Außenstehenden das zuerst an uns erkennen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir das an uns selbst erkennen, dass wir plötzlich eine andere Spannkraft haben, dass wir plötzlich ein anderes Denken haben, dass wir nicht mehr so empfindlich sind, dass wir, wie hat es mal meine Mutter gesagt, die bei uns übernachtet, kein Morgenmuffel mehr sind. Ja, sie kannte ihren Sohn ja, der war immer ein Morgenmuffel. Aber plötzlich fragte sie mich, warum ich das nicht mehr bin. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Aber sie sagte, da ist doch was anderes. Darüber freuen wir uns schon, dass jetzt eine Veränderung in unserem Leben geschehen kann und geschehen ist. Aber wir sollen noch mehr von dem Sieg Jesu erfahren, der nicht nur ein Sieg für unser persönliches Leben ist, sondern ein Sieg, der offenbar wird in der Gemeinde, ein Sieg, der offenbar wird über alle höllischen Kräfte. Diese Tatsache, dass in Jesus Christus wirklich die ganze Hölle besiegt ist und sich darum ein Kind Gottes nicht mehr vor den Dämonen oder dem Teufel fürchten muss, obwohl er da ist, die muss im Glauben mehr und mehr erfahren werden. Der Herr will uns als Kinder Gottes, wie wir uns bezeichnen und bezeichnen lassen, auf Erden vor dem Rückfall bewahren. Vor dem Rückfall, was ist der Rückfall? Es ist nicht der Rückfall in den Unglauben. Denn wer einmal Jesus geschmeckt hat, der will auch bei ihm bleiben. Es ist oft der Rückfall in die Gewohnheiten der Sünde. Dieser Rückfall kann sehr schnell geschehen. Wenn wir nicht bewahrt werden, dann kann man schnell, wie ich das von mir sagte, wieder ein Morgenmuffel werden und damit andere sehr belasten und betrüben. Der Herr will uns bewahren vor dem Rückfall in die Sünde. Und er will uns zu seinen Dienern und Zeugen ausrüsten. Darüber müssen wir eigentlich auch immer wieder staunen und das auch zur Kenntnis nehmen, dass wir aus uns, obwohl wir Jesus kennengelernt haben, gar keine Zeugen sein können. Keine echten Zeugen. Zeugen in dieser Welt müssen durch den Herrn bestätigt und qualifiziert werden. Seine kontinuierliche Zuwendung macht aus Gottes Kindern echte Zeugen. Ansonsten verschließt er den Mund, da kann gar nichts gesagt werden. Es hängt alles vom Herrn ab, alles vom Herrn. Und das möchte er aber so gern in uns bewirken. Darum heißt es zum Beispiel in einigen Bibelstellen, auch durch den Apostel Petrus, 2. Petrus 3, 18, da wird nicht nur gesagt, besteht in der Gnade, freut euch in der Gnade, haltet die Gnade fest, sondern wachst in der Gnade. Da ist noch mehr drin, will es heißen, ja? Da ist noch mehr drin. Begnügt euch jetzt nicht mit dem, soll uns gesagt werden, was ihr schon habt. Das ist nur der Anfang. Es ist mehr da. Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis. Das Zweite, das verstehen wir schon, denn wir merken, dass uns viel Erkenntnis fehlt im Worte, im Handeln Gottes. So wie eine Atheistin mich neulich anrief und sagte, ja, was soll ich denn nun, ich bin Atheistin, meinen Kindern sagen über die verstümmelten Kinder in Haiti. Wir haben keine Erkenntnis. Ich habe natürlich der Frau gesagt, weil sie darauf bestand, dass sie und ihre ganze Familie Atheisten sind und wir müssten ja auch Atheisten werden, um wirklich echte Menschen zu werden. Nur Atheisten sind die besten Leute. Wären alle Atheisten, hat sie gesagt, gäbe es keinen Krieg. Nun, wir haben ein bisschen geredet. Aber dann sage ich ja gut, was für eine Erkenntnis können wir daraus nehmen? Wenn Sie sagen, Sie sind Atheisten, dann müssen Sie Ihren Kindern, Enkelkindern sagen, es gibt keinen Gott. Das ist doch die Erkenntnis. Da war sie ein bisschen verwirrt, dass ich ihr nun angeraten habe zu sagen, es gibt keinen Gott. Das wollte sie nun von mir nicht hören. Aber wir sprachen darüber, was ich dann als Christ sagen würde. Musste aber auch sagen, dass wir nicht alle Dinge wissen, die Gott tut, warum er sie so tut, warum die Details so sind. Das wissen wir nicht so. Darum die Aufforderung, wachset in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Das heißt im doppelten Sinne, in der Erkenntnis, wer ist Jesus überhaupt? Diese Frage beschäftigt mich manchmal auch im Leben von Christen, dass ich sie am liebsten fragen würde, was glaubt ihr denn, wer Gott überhaupt ist? So wie sie oft umgehen mit dem Evangelium, so leger, ja, alles bestimmen wollen, was Gott zu tun hat, da wirft sich die Frage auf, wer glaubt ihr eigentlich, dass Gott ist? Und Jesus Christus, hat er nicht das Sagen? Ist er auf unsere Vorschläge angewiesen? Nein, wir sind auf ihn angewiesen. Also, dass ihr wachset in der Gnade und Erkenntnis, wer Jesus Christus ist, und in der Erkenntnis, die in Christus ist. Das, was der Sohn weiß, soll uns auch zunehmend zuteil werden durch den Heiligen Geist, damit wir an demselben Werk Gottes stehen, an dem auch der Sohn steht. Am Ende des Epheserbriefes im 5. Kapitel steht auch die Aufforderung, werdet voll Geistes. Das wird aber zu denen gesagt, die bereits schon wiedergeboren sind. Das soll heißen, lasst die Offenbarung des Heiligen Geistes in eurem Leben zu. Deswegen betete Paulus hier für die Epheser. Ich beuge meine Knie vor dem himmlischen Vater, dass ihr diese Erkenntnis zulasst, dass ihr zunehmt, nicht nur drauf loslebt, im Wissen, Jesus ist der Heiland, sondern was will er überhaupt tun? Wer ist er überhaupt? Werdet voll Geistes, dass unser Leben durchzogen wird von seinem Wesen, nicht von meinem verbesserten Wesen, sondern von seinem vollkommenen Wesen. Auch im Blick auf das Werk, an dem wir stehen, Missionsarbeit, Zeugnisdienst, 1. Korinther 15, 58, steht auch etwas von Zunehmen. Nicht macht immer weiter so wie bisher, sondern nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Also da gibt es noch Dinge zu entdecken, die wir noch gar nicht kennen. Dinge einzunehmen, die uns noch gegeben werden sollen. Oder 1. Korinther 12, 31, strebt nach den besten Gaben. Und ich will euch noch einen köstlicheren Weg zeigen. Also noch was Besseres. Wenn ihr denkt, ihr habt das jetzt, da gibt's noch mehr, soll gesagt werden. Also das bedeutet, bleibt nicht stehen an dem Platz, wo ihr seid, in der Erkenntnis, wo ihr steht, in der Dankbarkeit über die Gnade, die ihr gerade habt, sondern geht voran, betet darum, um tiefer in die Erkenntnis, wer Jesus Christus ist und was in ihm für Erkenntnis ist, dass ihr diese mehr bekommt. Kinder Gottes sind also berufen, mit allerlei Gottes Fülle erfüllt zu werden. Mit allerlei Gottes Fülle. Das ist also Vielfalt und Quantum zugleich. Und diese allerlei Gottesfülle soll also nicht nur ausreichen für das eigene Leben, sondern die allerlei Gottesfülle soll in uns und durch uns etwas bewirken, das auch nach außen zu sehen ist. Nämlich, wie groß die Liebe Gottes zu uns war und somit zugleich auch zu den anderen ist. Es soll ein Erstaunen darüber geben, dass Gott uns überhaupt nicht nur angenommen hat, sondern etwas Neues aus uns gemacht hat. Und dass dieses Angebot auch den anderen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, gilt. Also der Dienst somit am nächsten durch die allerlei Gottesfülle in uns. Hier haben wir also ein großes Stück geistliche Arbeit vor uns, um das einzunehmen. Die Endzeit soll ja nicht dazu dienen, dass man sich mehr und mehr zufrieden gibt mit dem, was man hat und nur noch das festhält, sondern die Endzeit muss auch eine geistliche Bewegung haben, die immer größer wird und standhalten kann gegen die teuflische Bewegung, die auch immer größer wird. Die teuflische Bewegung soll nicht größer sein als die geistliche Bewegung in den Herzen der Kinder Gottes. Sonst gibt es ja ein Übergewicht in dieser Welt. Ich muss manchmal im seelsorgerlichen Gespräch sagen, wo es dann so viele Fragen gibt, ja, wie komme ich denn eigentlich weiter und hier fehlt's und da fehlt's und da sind vielleicht Glaubensgeschwister, die mir nicht richtig zur Seite stehen und dies, dann sage ich immer, wir müssen in der Endzeit lernen, die Fülle Gottes für uns persönlich in Anspruch zu nehmen, denn wir müssen auch alleine sterben. Und da muss das volle Heil in mir pulsieren, ohne dass ich da einen anderen Menschen dabei habe. Es muss da meine Freude vorhanden sein, nicht so wie bei einem Ältesten einer Baptistengemeinde, der wohl in der Gemeinde immer diente, als Ältester auch ein Zeugnis gab und als es dann ans Sterben ging und der Pastor ihm dann noch ein Wort Gottes lesen wollte, beten, drehte er sich zur Wand, wollte nichts mehr hören. Er lehnte völlig ab, was da ihm noch gesagt wurde. Das heißt, er hat immer mitgelebt mit anderen. Keiner hat so richtig gemerkt, aber er hatte kein eigenständiges Heilsleben. Was funktionierte, da, wo er alleine war, wo er jetzt heimgerufen werden sollte. Es muss also die Herrlichkeit Gottes in den Seinen mehr und mehr zunehmen. Das heißt, am Abberufungstag muss sie so groß sein, die Herrlichkeit, wie noch nie. Wie noch nie. Am stärksten muss sie da sein. Und soll sie auch sein. Warum? Nicht, weil wir das jetzt so erstreben. Es ist gut, dass wir das dürfen, sondern weil es uns angeboten ist, weil Jesus Christus geehrt werden will. Er will auch auf unserem Sterbebett geehrt werden, nicht nur vorher. Er will auch sein Zeugnis hörbar, spürbar und sichtbar machen, wenn wir aus dieser Welt scheiden. Und es ist manchmal eine Tragik, das mit ansehen zu müssen, wie Kinder Gottes aus der Welt scheiden. Was da alles los ist und Kämpfe. Andere laufen dann lieber weg und sagen, was? Jesus ist da die Hoffnung gewesen? Sieht man gar nicht. Aber das soll zu sehen sein. Ja. Deswegen, wir haben noch viel einzunehmen. Der Apostel Paulus betete, dass die Gemeinde in diesem Heiligungsleben nicht müde wird. Das heißt also nicht nachlässt, nicht müde wird, nicht rückläufig wird. Müdigkeit auf die Stimme des guten Hirten, Jesus zu hören, das sollte nicht aufkommen. Wodurch kann denn das ausgelöst werden, diese Müdigkeit? Einmal dadurch, dass wir nachlässig werden im Lesen des Wortes Gottes, im Gebet und Flehen. Wo wir das nicht mehr tun, werden wir keine Orientierung haben und werden müde werden, das Heilige einzunehmen. Wir nehmen wieder das Sichtbare ein. Aber wo wir am Worte Gottes bleiben, werden wir stets und ständig mit diesem Geschenk der Heiligung konfrontiert und auch mit den Inhalten, mit den Dingen, die uns angehören dürfen und sollen. Und löst Gebet aus, Herr, gib mir das. Das möchte ich gern. Also Nachlässigkeit im Lesen des Wortes Gottes und im Gebet kann ja eine Müdigkeit auslösen, die Stimme Jesu nicht mehr hören zu wollen. Es kann auch Auslösemoment sein, dass man enttäuscht ist, wenn die Dinge, um die man gebeten hat, nicht gleich oder nicht so eintreffen, wie man sie sich vorgestellt hat. Kann auch eine Müdigkeit auslösen. Ich denke da an manche Situation. Eine Glaubensschwester ist krebskrank. Und in der Gemeinde haben sie nun einen Kreis zusammengerufen, der dort betet und fastete. Und sie waren sicher, die Frau wird gesund. Und sie starb. Tja, was war unser Fasten, was war unser Beten? Sollten wir das beim nächsten Mal überhaupt noch machen? Sie waren in dem ersten Moment, diese Brüder, völlig unorientiert. Warum ist die Schwester gestorben? Wir haben gebetet, wir sollten ja beten, steht in der Schrift. Wir haben gefastet und sie ist trotzdem gestorben. Da kommt dann eine Resignation auf. Werden wir für die Nächste nicht mehr machen. Gott macht sowieso, was er will. Darum sollten wir uns nie festlegen in dem, was Gott zu tun hat, sondern immer nur bitten, Herr, wenn du willst, kannst du das. Aber du kannst es auch anders machen. Diese Offenheit für Gottes Wege behalten. Sonst wird man müde. Auch wenn man enttäuscht ist, und enttäuscht wurde durch die Unzulänglichkeiten der Glaubensgeschwister. Man sieht ja dann immer die der anderen, bloß die eigenen nicht. Kann man auch müde werden. Wie der mir wieder begegnet ist und die Schwester versteht mich überhaupt nicht. Keine Kommunikation. Das löst auch Müdigkeit aus. Wenn ich erhoffe, dass mein Glaube nur über den Nächsten gestärkt wird, über den Bruder, über die Schwester, dann werde ich müde, auf die Stimme Jesu allein zu hören. Wenn ich nicht mehr auf die Stimme Jesu allein höre, kann ich auch nicht seine Herrlichkeit mehr und mehr erfahren. Ich erfahre in Anführungsstrichen die Herrlichkeit des Bruders oder der Schwester und meistens die Unherrlichkeit. Das macht müde. Wenn ich enttäuscht werde, dass mir nicht geholfen wurde und ich mich ärgern muss, durch Nichtaufgabe von durch den Heiligen Geist aufgezeigte Sünde, kann ich auch müde werden. Wenn Gott mir gezeigt hat, dies und jenes soll ich nicht tun und gehe nicht drauf ein, ich mache es einfach weiter. Der Herr stoppt mich ja nicht, er lässt es mich weitermachen. Aber ich werde müde, auf seine Stimme zu hören. Ich werde müde, seine Herrlichkeit mehr einzunehmen, weil ich das, was er mir gezeigt hat, nicht loslassen will. Es ist auch ein Phänomen. Manche sagen zu mir dann auch im Gespräch, ja, wenn Gott will, dann kann er mir das ja aus der Hand schlagen. Sag ich, da wirst du lange drauf warten. Wenn du weißt, was du loslassen sollst, wird dir der Herr das nicht aus der Hand schlagen. Du musst es loslassen, freiwillig. Ansonsten kannst du die Herrlichkeit Gottes nicht mehr weiter und tiefer erleben. Nicht Aufgabe von Sünde oder Dulden erneuter Sünde. Müdigkeit im Glauben ist immer ein Rückgang der Liebe zu Jesus. Müdigkeit im Glauben ist immer ein Rückgang meiner Liebe zu Jesus. Denn je mehr ich ihn liebe, desto reichlicher werde ich nach vorne gezogen und zu ihm hin. Im Propheten Jesaja, wir kennen ja diese wunderbare Stelle, da wird ja deutlich diese Beziehung aufgezeigt, wer müde wird und wann man nicht müde wird. Im Glauben, ja? Jesaja 40, Abvers 25. Wem wollt ihr denn mich nachbilden, dem ich gleich sei, spricht der Herr. Also an wen, so könnte es heißen, wollt ihr euch denn halten, wenn nicht an mich? Gibt es da jemand, der euch so segnen kann wie ich? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat denn all diese Dinge, Firmament, Himmel, Gestirne, geschaffen und führt ihr her bei der Zahl heraus? Er ruft sie alle mit Namen, also da sind wir schon mit unserem Verstand am Ende. Da sagen wir, naja, das kann nicht so gemeint sein, ja. Doch, das ist so gemeint. Bei Gott ist das so gemeint. Es ist ein anderer als der, für den wir Gott oft halten. Er ruft sie alle mit Namen. Sein Vermögen und seine starke Kraft ist so groß, dass es nicht an einem fehlen kann. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du denn nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde, noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Die Knaben werden müde und matt, die Jünglinge fallen, aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Dass sie aufharren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Also hier ist die Beziehung zum Herrn gefordert. Wenn diese nicht da ist und man hält Ausschau nach anderen Kräften und Göttern, dann erkaltet die Liebe und Müdigkeit setzt ein. Also wo Müdigkeit da ist, hat die Liebe zu Jesus nachgelassen. Erneut oder weiterhin erstarken am inwendigen Menschen, sollen wir, darum betet der Apostel Paulus, zu einem frohen und siegreichen Glaubensleben. Das ist aber nur möglich, wenn wir vom Heiligen Geist durchflutet und erfüllt werden. Wir sollen also nicht nur erfüllt werden, um unsere Bedürfnisse zu stillen, sondern, wie haben wir gelesen, nach dem Reichtum des himmlischen Vaters. Also nicht nur eine Erfüllung nach unseren persönlichen Bedürfnissen, sondern nach dem Reichtum Gottes. Das heißt, er will mehr geben, als wir persönlich brauchen, damit zu erkennen ist, wo wir hingehören. Nämlich, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht nur, dass wir Menschen sind, die gesegnet wurden, sondern wir sind Gottes Kinder. Es geht also weiter und tiefer, als wir oft ahnen. Und zwar, warum ahnen wir das wenig? Warum ahnten die Epheser das wenig? Weil wir ja jeden Tag mit den materiellen Dingen konfrontiert werden. Und die machen sich alle so wichtig und verbrauchen unser Leben und zeigen uns auf, dass wir sie unbedingt haben und bepflegen müssen. Und dadurch verlieren wir oft den Blick für das Eigentliche. Es geht hier also um Kinder Gottes. Es geht ja nicht um Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Die können in dieser Heiligung nicht leben. Sie können auch nicht den Reichtum des himmlischen Vaters aufnehmen oder auch suchen. Wir sollen aber diesen Reichtum mehr und mehr bekommen, weil wir auch wiederum nicht an einem eigenen Werk stehen, sondern wir stehen an Gottes Werk. Jünger Jesu haben kein eigenes Leben mehr. Der Paulus sagt das auch im Korintherbrief ganz klar. Er sagt, wisst ihr gar nicht, ihr gehört euch ja gar nicht mehr. Ihr gehört euch nicht. Ihr habt kein eigenes Leben mehr. Ihr gehört jetzt Gott. Und wenn ihr Gott gehört, dann müsst ihr auch an seinem Werk stehen und arbeiten. Ja, und dazu braucht ihr die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Das greift alles ineinander. Es genügt also nicht nur wenig Kraft des Heiligen Geistes zu haben, so dass ich gerade im Glauben an Jesus Christus festhalten kann, sondern für das Leben mit dem Herrn müssen wir Vollgeistes werden, damit wir an seinem Werk wirklich echt stehen können. Das wissen wir ja auch, wenn ein Firmenchef Mitarbeiter einstellt für eine ganz bestimmte Arbeit, dann sucht er einen, der so qualifiziert ist, der das auch kann. Wenn einer sagt, na ja gut, ich kann Schraubenzieher halten, aber die Schraube nicht richtig rumdrehen. Na ja gut, Schraubenzieher halten ist schon mal schön, aber du musst die auch rumdrehen können. Und wenn du das nicht kannst, dann bist du nicht qualifiziert. Denn an meinem Werk muss man nicht nur den Schraubenzieher halten können, sondern auch damit rumdrehen können. Und nur dann kann man mitarbeiten. Und wenn man an Gottes Werk mitarbeitet, dann muss man eben voll des Geistes werden, um auch die Arbeit ausführen zu können. Sonst kann man sie gar nicht ausführen. Wir haben ja in uns vom natürlichen Menschen überhaupt gar keine Begabung dafür, um Gottes Werk zu führen. Wir verstehen dieses Wort, was der Herr Jesus sagt, auch in diesem Kontext sehr genau. Er sagte zu den Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das hat er so gemeint, wie er es auch gesagt hat. Wenn es um die Arbeit des Reiches Gottes geht, können wir gar nichts tun. Ohne ihn, ohne seinen Geist, ohne seine Ausrüstung. Nicht in der Apostelgeschichte gleich am Anfang sagte der Herr zu den Jüngern, ihr bleibt hier stehen, bitte bewegt euch nicht weg, werdet nicht eigenständig, sondern wartet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, vorher nicht. Vorher erzählt er vielleicht davon, was ihr mal so gesehen habt, aber Zeugen im geistlichen Sinne könnt ihr nur durch die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist sein. Nicht einfach nur so. Das sind diese engen Beziehungen, die auch hier im Epheserbrief Geheimnis der Gemeinde mit angesprochen werden. Je kräftiger wir im Glauben werden können, desto stärker erweist sich auch Jesus in uns. Desto stärker offenbart sich Christus in uns und durch uns mit seinem Zeugnis. Mit seinem Zeugnis. Denn er hat gesagt, Matthäus 28, mir ist gegeben alle Gewalt. Das sagt er nicht zu mir. Also das heißt, ich kann nicht sagen, mir ist gegeben alle Gewalt. Nein, mir nicht. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Darum brauche ich sein Zeugnis in mir, damit dies offenbar werden kann. Und er sagt auch weiter, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist nur bei Gott möglich. Nur bei Gott möglich. In Hebräer 11, da kommen wir noch mal kurz auf den Abraham zu sprechen, der ja auch diese Erfahrung machen musste, dass nicht er derjenige ist, der etwas Wichtiges bewerkstelligt, sondern Gott mit ihm. Hebräer 11, Vers 17. Durch den Glauben allein opferte Abraham den Isaak, da er versucht ward und gab dahin den Eingeborenen, da er bereits die Verheißung empfangen hatte, dass durch diesen Samen das Volk weiter aufgebaut werden soll, von welchem gesagt ward, denn Isaak ist dir dein Same genannt. Und er dachte, Gott kann, an der Stelle kann ich nicht mehr, aber Gott kann auch wohl von den Toten erwecken. Darum bekam er ihn zum Vorbilde wieder. Also, das wird ja auch im Neuen Testament angesprochen, dass das, was Gott kann, im Leben der Gemeinde sichtbar werden soll. nicht was der Mensch kann. Denn in 1. Mose 22, was Abraham dort tat, ich wage zu behaupten, dass das kein Mensch von uns hätte tun können. Und auch Abraham als Mensch gesehen, allein, auch nicht. Es heißt noch dazu, nicht nur, dass er seinen Sohn opfern sollte, sondern den er lieb hatte. Den er lieb hatte, sollte er Hand an ihn legen. Wenn jemand seinen Sohn hasst, können wir das vielleicht noch verstehen, dass er das fertig kriegt, den umzubringen. Aber ihn lieben und dann ein Messer in die Brust jagen, das kann kein Mensch. Aber er glaubte Gott und er wusste, Gott kann alles. Und das soll offenbar werden, was Gott kann, nicht was ich kann. Und darum führte der Herr ihn bis zum Berg Moria, damit er das Opfer dort bringen kann. Moria, Jerusalem. Abraham selber hätte das nicht geschafft. Und er sagte noch zu den Knechten, wir gehen jetzt dort hoch, auf die Bergesspitze, und wenn wir angebetet haben, kommen wir wieder. Wir, hat er gesagt. Dabei wusste er, ich werde jetzt meinen Sohn opfern. Da wurde also deutlich, was Gott tut und tun kann. Und das ist Gemeinde Jesu auch. Es soll deutlich werden, was Jesus tut. Denn was bei den Menschen unmöglich ist, auch bei den Gläubigen, das ist aber bei Gott und Jesus möglich und das will er erzeigen und beweisen. Darum betete Paulus, dass durch die Erstarkung im Glauben Christus wohnt in den Herzen und auch der Handelnde sei. Das Handeln Jesu in uns ist, dass er uns in die Liebe Gottes fest einwurzelt. Wir haben ja mit unserem Denken es oft schwer, weil unser Denkapparat sehr in der Einbahnstraße sich bewegt. Er ist einfach zu kurz, ja. Er kriegt das ja gar nicht mit. Es ist schöpfungsbedingt. Wir haben kein Denken, was Gott hat, sondern wir haben nur ein niederes Denken. Hier geht es nicht darum, dass die Liebe Gottes nur unser Herz erfüllt, sondern wir selbst hineingenommen werden in die Liebe Gottes. Wir sollen in die Liebe Gottes eingewurzelt werden, somit nicht nur erfüllt, sondern umgeben werden, damit die Liebe Gottes die tragende Kraft wird, die mich trägt und die in mir arbeitet. Nicht die ich nur empfange und die ich jetzt für mich verwerten kann, sondern ich soll mitgetragen werden. So geht es einfach tiefer und so geht es einfach auch qualitativer zu im Leben der Gläubigen. Nicht nur mit der Liebe Gottes in Verbindung stehen oder berührt sein, sondern eingewurzelt sein. Das kommt etwa dem gleich, was der Herr Jesus in Johannes 4 sagt, zu der Samariterin am Jakobsbrunnen. Da ging es ja um die Frage, Wasser nicht schöpfen müssen, wenn du mein Wasser bekommst, brauchst du nicht mehr herkommen und so weiter. Da sagt die Samariterin, ja, das will ich ganz gerne. Wie kriege ich denn das Wasser? Was ist das für ein Wasser, was du mir geben kannst? Und dann sagt der Jesus, das Wasser, was ich gebe, das ist eine Quelle, ein Brunnenquell, der immer sprudelt bis ins ewige Leben hinein. Das heißt, du wirst mit hineingenommen in diese Quelle. Unaufhörlich, bis in die Ewigkeit hinein. Und so ist das auch mit der pulsierenden Liebe Gottes, in die wir gewurzelt sein sollen. Das Wort aus 1. Korinther 13,13, wo gesagt ist, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, besagt also auch zugleich, dass die Liebe die größte unter ihnen ist. Die Liebe zum Vater, die Liebe in Gott und durch Gott zum Nächsten. Das ist das Größte überhaupt, da hineingewurzelt zu sein. Nicht nur Glaube und Hoffnung. Denn Paulus sagt in diesem selben Kapitel am Anfang, wenn so vieles Religiöses und Christliches da ist und diese Liebe nicht, hat das keine Zukunft. Das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, das täuscht denjenigen selbst, der damit umgeht, und täuscht auch nur andere. Dort ist also der Weg für uns, dass wir begreifen und darin handeln können, was Gottes unbegrenzte Fülle ist. Ich lese da nochmal den Vers 18. Auf dass ihr begreifen mögt mit allen Heiligen. Also hier geht es um etwas neu zu erfahren, dass ihr begreifen mögt, was da sei, die Breite, die Länge, die Tiefe, die Höhe, dass ihr das begreifen mögt. Darum geht es, was Gottes unbegrenzte Fülle ist. Wir neigen oft aus Resignation dazu, dieses Begreifen wollen in die Ewigkeit zu versetzen. Einfach zu sagen, na ja, gut, also hier bin ich ja nun immerhin Mensch auf der Erde und hier kann ich so ein bisschen was mitkriegen, aber noch mehr mitkriegen, das ist nicht drin, das werde ich in der Ewigkeit erst mitkriegen. Und dann schließen wir das Kapitel. Aber hier ist die Aufforderung, dass wir hier schon viel mehr begreifen dürfen und sollen, als wir glauben, als wir schon eingenommen haben, dass wir von der unbegrenzten Fülle des Herrn ausleben. Als meine Frau und ich zum Glauben kamen, ich kann ja nicht immer alles erzählen, man kann es auch nicht jedem erzählen, was man erlebt hat mit dem Herrn, weil das auch nicht jeder verstehen kann. Das ist ja auch nur uns geschehen und es sollte uns im Glauben stärken. Haben wir einfach gemerkt, dass Gott ganz anders mit uns umgeht oder unter uns handelt als das übliche Menschsein. Wir haben von Wunder zu Wunder gelebt. Von Wunder zu Wunder. Da könnte ich ein ganzes Buch vollschreiben. Das machen ja etliche. Aber das wollen wir nicht. Sondern wir bezeugen es einfach, dass die Wunder Gottes, das übernatürliche Eingreifen in unser Leben stattgefunden hat. So dass wir einfach sagen mussten, der Herr ist da. Der Herr ist da. Selbst gesundheitlich haben wir Wunder über Wunder erlebt. Das will der Herr. Er möchte seine unbegrenzte Fülle uns zeigen. Er möchte nämlich alle Verzagtheit und Furcht und Sorge aus unserem Leben vertreiben. Wer nämlich die unbegrenzte Kraft mehr und mehr erkennt und einnimmt, bei dem flieht die Sorge und die Not, weil er weiß, ja, was soll denn passieren? Der Herr hat doch alles in seiner Hand. Warum soll ich mich da noch sorgen? Ja? Darum sollen wir das auch erleben. Denn Verzagtheit und Unglaube, so lesen wir es ja auch in Offenbarung 21,8, hat keinen Platz im Reiche Gottes. Wir sollen nicht nur die irdischen Dimensionen des Handeln Gottes erkennen, sondern auch die ewigen Dimensionen, seine Unbegrenztheit. Das Messen am Nächsten im Glauben hört dann auf. Das eigene genügt. Was soll das heißen? Oft messen Christen sich auch an anderen Christen. Und da suchen sie ihren Wert, wie gut sie sind, wie schlecht sie sind. Im Verhältnis zu dem weiß ich viel mehr, im Verhältnis zu dem kann ich viel mehr, da habe ich mehr das, dann bin ich ja schon ganz gut. Aber wenn wir die Dimension Gottes zulassen, hört das Messen am Nächsten auf, sondern wir sind Beschenkte und blicken auf den Herrn. Wie steht es in Galater 6, Vers 4? Ein jeglicher aber prüfe sein eigenes Werk, dann wird er an sich selbst Ruhm haben und nicht an einem anderen. Das geschieht dann. Das eigene Werk, was Christus in mir tut, dann brauche ich mich nicht mehr messen mit dem anderen. Wie ich gut oder schlecht dabei wegkomme, wenn ich das prüfe. In Gott, in Jesus ist alles, was ich brauche. Darum rief ja auch der Psalmist aus im Psalm 73, wenn ich ihn nur habe, den lebendigen Gott, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich ihn nur habe, dann brauche ich nicht mehr nach Menschen, nach Himmel und Erde zu fragen und dort meine Sicherheiten oder meinen Abgleich zu suchen. Dann habe ich alles. Jesus Christus will also seine Gemeinde, Er will uns ganz persönlich bewegen können. Er will mich bewegen können. Nicht ich bewege ihn, er bewegt mich. Römer 8, Vers 14, die der Geist Gottes bewegt, die sind Gottes Kinder. Er will uns bewegen zu seiner eigenen Verherrlichung, um dadurch zu zeigen, dass nur er der Heiland ist, er ist nur der Retter und nur er ist der König, der Herr. Gott sucht so seine eigene Ehre in meinem Leben. Ich soll nicht glauben, dass ich mich aus irgendeinem Schlamassel selber hab rausziehen können. Ich soll nicht glauben, dass ich irgendeine Lebensbeziehung in der Zeit selbst beherrschen kann, sondern er will mich herausziehen und sagen, nur ich habe dich herausgezogen aus deinem Schlamassel und nur ich kann dich bewegen und beherrschen. Deswegen will er uns bewegen zu seiner Verherrlichung und zur Bereitschaft. Das ist also auch ein Punkt, der ja manchmal bei Kindern Gottes auf der Strecke bleibt, zumindest zeitweilig oder zu einem Teil, die Bereitschaft, Jesus zu begegnen. Also wenn ich manchmal jemand frage, pass mal auf, was passiert, wenn Jesus heute käme und dich nimmt, dann sehe ich schon das erschrockene Gesicht. Nicht bereit. Was, warum? Dann kriege ich zur Antwort, ich will doch noch für meine Angehörigen da sein. Und da habe ich doch noch ein paar Enkelkinder, die will ich doch auch noch ein bisschen beschenken. Ja, was interessiert das jetzt bei der Frage? Ob du bereit bist, dass du jetzt von Jesus aufgenommen werden kannst in den Himmel? Das merken wir dann, diesen Zwiespalt in uns, und das möchte der Herr auch fördern. Deswegen betete Paulus und sagt, dass ihr sollt ihn mehr erkennen, damit auch diese Bereitschaft in euch ausgebreitet wird. Die Bereitschaft und Freude, ihm zu begegnen, zu jeder Zeit. Der Herr Jesus hat es in Markus 13 ja auch angesprochen, Vers 35 und weitere, dass wir bereit sind auf sein Wiederkommen. Und dazu ist eben ganzer Glaube und Vertrauen zu ihm notwendig. Matthäus 17, wo der Herr sagt, auch den erschrockenen Jüngern, die dem Vater mit seinem besessenen Sohn nicht helfen konnten. Und er sagt, wenn ihr einen Glauben hättet wie ein Senfkorn, wäre gar nichts unmöglich. Würdet ihr sagen, das geht. Weil ich dann derjenige bin, der in euch handelt. Dann seid ihr auch bereit auf die Wiederkunft. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, sagt der Herr Jesus in Johannes 15. Wie viel hunderte Male habe ich diese Stelle gelesen? Und oft auch erfahren. Aber es ist ein gewaltiges Wort, was man gerne als Mensch, auch als christlicher Mensch, ignoriert und sagt, es ist nicht möglich. Wer weiß, für wen das da drin steht in der Bibel, also für mich bestimmt nicht. Wenn ich in euch bin, ihr in mir, werdet ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch gegeben. Na, da nehmen wir erstmal Abstand. Aber das soll nicht sein. Wir sollen auf dieses Wort eingehen und innerlich erforschen, Herr, was ist das? Wann tritt das ein? Zu deiner Ehre. Wie komme ich dazu? Wie musst du mich dahin gestalten, damit das bei mir passiert? Wenn wir, ich sage mal das für mich, aber auch als Gemeinde, genau dieses Wort jeden Tag praktizieren könnten, das wäre Erweckung. Jesus, der Handelnde auf allen Ebenen des persönlichen und des gemeindlichen Lebens, auch hier in dieser Stadt. Aber wir merken, dass wir das noch gar nicht so eingenommen haben, wie es eingenommen werden soll. Damit wir also tiefer in diese Erfahrung hineinkommen, möchte ich uns hier zum Schluss noch 5 Dinge nennen, die der Apostel auch den Gläubigen deutlich macht. In Kapitel 4, Vers 2 und 3 steht, ihr seid dazu berufen, mit aller Demut, Sanftmut, Geduld, Vertragt einander in der Liebe, seid fleißig zu halten, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Das sind also 5 Dinge, die da pulsieren müssen, um tiefer das Geheimnis des Glaubens und des Lebens mit Jesus in der Gemeinde einzunehmen. Das heißt also der Wandel in der Demut. Demut hält den Glaubensbruder oder die Glaubensschwester immer für wichtiger als sich selbst. Demut macht uns dadurch frei zum Lernen. Zum Lernen von dem Herrn. Philipper 2, 3-4. Der Wandel in der Sanftmut, wenn es darum geht, dem Nächsten zurechtzuhelfen, soll es nicht mit Gewalt geschehen, sondern sanft und ruhig, besonnen. Nicht durch lautes, rechthaberisches, bedrückendes oder sogar hochmütiges Wesen. Galater 6, Vers 1. Der Wandel in der Geduld, warten oder abwarten können, bis die Glaubensfrucht am Nächsten oder auf mein Gebet hin auch an mir entsteht, die nötig ist, dass sie eingesetzt werden kann. Warten, bis der Herr deutliche Zeichen setzt zum Handeln. Wie oft habe ich das auch mir und anderen gesagt? Wenn du Zweifel hast, sage immer nein, immer nein. Tu nichts, worüber du Zweifel hast. Im Zweifelsfalle nie. Tu nur das, was du weißt. Aber das dann mit aller Hingabe. Warten können. Nicht, wir lesen ja im Hebräerbrief, das ist so ein ganz schwieriges Wort. Geduld ist euch nötig. Und da sagen wir natürlich ganz klar ja. Geduld ist uns nötig. Aber wir lesen oftmals nicht warum. Damit wir den Willen Gottes tun. Mit anderen Worten, wo die Geduld nicht ist, kommen wir einfach nicht zum Willen Gottes. Wir dringen nicht durch. Wir arbeiten dran vorbei. Wer also mit seinem Nächsten ungeduldig ist, verhindert den Frieden. Verhindert den Frieden. Das sind so Grundzüge, um tiefer in das Geheimnis der Gemeinschaft mit Jesus kommen zu können. Einer den anderen tragen und vertragen in der Liebe Jesu. Das heißt auch, die Last des anderen, die auf ihm liegt, oder sein Manko vielleicht, mittragen und ausgleichen. Dann kann nämlich der Satan kein Einbruch in die Gemeinde Jesu und in die Verbindlichkeit der Glaubensgeschwister halten. Das ist da nicht mehr möglich. Fleißig die Einigkeit im Heiligen Geist zu halten, das Band des Friedens. Alles tun, soweit es an uns liegt, den Frieden in der Einheit des Heiligen Geistes zu suchen, zu fördern und zu erhalten. Wir könnten dazu Bibelstellen lesen wie 1. Korinther 6, 2-3, 6-8 und auch 1. Petrus 3, 9-10 und 11. Im Korintherbrief steht, da sagt der Apostel Paulus, schaut doch mal, wisst ihr gar nicht, dass ihr mit Christus erhoben werdet, sogar über die Welt zu richten? Ihr werdet mit an der Seite Jesu sitzen? Wie viel mehr solltet ihr jetzt untereinander schon diesen Frieden haben, über kleine Dinge erhaben sein und richten, wenn ihr sowas Gewaltiges tun werdet. Wer dieses also vom Herrn für sich erbittet und darin lebt, wird erfüllt werden mit allerlei Gottes Fülle und wird keinen Mangel haben an irgendeinem Gut, das zu seinem seligen Leben in und für Gott, dem Sohn Jesus Christus, nötig ist. Und da kann man nur sagen, aber der überschwänglich tun kann über alles, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christus Jesus ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.